Ja, Text kann losgehen. Was ich euch mitgebracht habe, ist ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, wie auch letzten Sonntag schon, war ja schon mal. Dieser Brief, der so voller Leid steckt, fast so wie eine Krebsstation. Und doch leuchtet der Trost und die Freude an vielen Ecken und Enden unübersehbar hervor. 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Da schreibt Paulus angesichts des Todes, denn wir wissen, wie viel Unsicherheit, wie viel Banges fragen, wie viel Ahnung nur haben die Menschen. Wer kann schon sagen, denn wir wissen. Aber Paulus sagt es, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Ich erinnere an die Nachuntersuchung. Weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. Ja, ihr seht hier zwei Bilder. Ich sag's für die, die nur das auf der Kassette hören. Zwei Bilder, ein Bild von einer Hütte, vielleicht irgendwo in Afrika, eine Rundhütte, ziemlich schäbig, Lehm mit Stroh gedeckt, keine sehr hohe Lebensdauer, vielleicht 3-4 Jahre, dann wird sie wieder abgerissen. So ist das in Afrika, das ist Leben live. Und darunter eine Villa, für die, die sie nicht kennen, die heißt Villa Rothschild. Ich weiß nicht genau, wo sie steht. Wir haben auch eine Villa Rothschild. Das ist unser heutiges Rathaus. Das ist auch eine Villa Rothschild. Sieht richtig schön aus. Sehr bunt und mit einem Türmchen versehen, mit Giebeln. Da möchte man gerne länger drin wohnen, als sagen wir 2 Wochen Urlaub. Da möchte man eigentlich gern sein ganzes Leben lang drin verbringen. Ewigkeitssonntag. Freude am Ewigkeitssonntag, das war der Tenor der Anbetungszeit. Freude können wir haben, weil unser Gott heilig ist. Er ist ewig, er vergeht nicht wie so alles andere auf der Welt. In Jesus haben wir einen ganz, ganz großen Schatz gefunden. Einen Schatz, der größer ist als alles. Und die Freude über diesen Schatz darf seitdem Leitmotiv für all unser Tun sein in unserem Leben. Darf, ich sag darf. Es ist es vielleicht nicht, aber es darf. Es lädt uns ein. Freude über diesen Schatz, Leitmotiv für alles, was wir tun. Aber zur ganzen Wahrheit und zum ganzen Bild gehört auch, dass wir diesen Schatz nicht in einer prachtvollen Truhe haben, mit Goldbeschlägen und Edelstahl ausgekleidet oder so, sondern in einem irdenen Gefäß, also einem Gefäß aus Ton, das so ganz bröckelig ist, das auch schnell kaputt geht, wo sich Scherben vielleicht lösen. So drückt es Paulus aus, eben in diesem 2. Korintherbrief. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in einem Gefäß, das auch kaputt geht. Leider geht unser Leben leicht kaputt. Unser Leben ist dieses Gefäß. Es geht kaputt. Und dieses irdene Gefäß ist unser Körper. Und die Frage ist, gerade angesichts des Ewigkeitssonntags oder Totensonntags, wie viele sagen, eben was passiert, wenn dieses Gefäß kaputt ist, was passiert denn mit dem Schatz und wie geht es dann weiter? Wenn der Schatzfinder aus diesem Gleichnis im Matthäusevangelium, worüber ich vor 2 Wochen gepredigt habe, einmal gestorben ist, dann hat er ja eigentlich nichts mehr von diesem Schatz. Dann wird er genau da begraben, wo er den Schatz vielleicht mal gefunden hat, nämlich im Acker. Der Schatz ist draußen und er ist im Acker. Und er unterscheidet sich in nichts von all den anderen Knechten, die arm gestorben sind. Irdene Gefäße gehen in Scherben. Egal, ob da mal ein Schatz drin war oder vielleicht Wein oder Talg oder Olivenöl oder irgendetwas anderes. Im Predigttext rückt Paulus ein wenig ab von dem Bild des irdenen Gefäßes. Er ist ein Meister der Bilder und er nimmt ein neues Bild. Und sein neues Bild ist, unser Körper, unser Leben ist wie ein Gebäude. Ist wie, aber nicht wie die Villa Rothschild, sondern wie eine primitive Hütte, die abgerissen wird irgendwann. Der Apostel Paulus verdeutlicht damit ganz wichtige geistliche Wahrheiten. Die 3 Aspekte dieses Bildes möchte ich so nennen. Erstens, die alte Hütte muss weg. Zweitens, am Neubau wird gearbeitet. Und drittens, die Zeit zwischen Abbruch und Neubau. Komme ich mal zum ersten Punkt. Die alte Hütte muss weg. Paulus schreibt, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen erbaut, das ewig ist im Himmel. Das Erstere, das irdische Haus, interessant, im Griechischen kann dieses Wort Hütte auch Zelt bedeuten. Wir wissen alle, wie hinfällig so ein Zelt ist. Wer hat schon mal so einen Sturm im Zelt erlebt? Das lebt dann nicht lange. Da muss man schnell Sachen austauschen. Das ist unser Körper. Den bewohnen wir. Da steckt ein Mensch drin, so 80 bis 90 Jahre. Und das ist noch sehr hochgegriffen. Und dann wird er abgebrochen. Durch den Tod wird er abgebrochen. Das ist schon bei der Geburt absolut sicher. Bei aller Freude über einen neuen Erdenbürger weiß man immer schon 80, 90 Jahre im Höchstfall. Und dann ist dieses Leben zu Ende. Wir dürfen es nicht verdrängen, sondern wir müssen es uns bewusst machen, weil wir sonst an einer zentralen Tatsache unseres Lebens vorbeileben. Das wäre ganz, ganz schlecht. Die Tatsache ist, wir müssen sterben. Aber versucht einmal mit jemand über den eigenen Tod zu reden. Ihr werdet euch wundern, wie schnell das Gesprächsthema sich verändert oder eine komische Stille eintritt. Viele wirtschaften so, als ob wir ewig leben würden. Unser ganzer Zeitgeist der Postmoderne, unser ganzes Wertesystem basiert auf der irrigen Annahme, dass wir ewig leben. Wir können immer so weitermachen. Klar, sterben Leute, aber es sind immer die anderen. Also alle Sterbefälle, die ich bisher erlebt habe in meinem Leben, waren immer andere. Und wenn das immer so war, dann wird es auch immer so weitergehen, oder? Ist ja klar, das Gesetz der Serie. Unser Bewusstsein ist im Grunde genommen aufgespalten. Da ist ein theoretischer Teil und da ist ein praktischer Teil. Theoretisch glaube ich, nein, ich weiß es, ich werde mal sterben. Das gestehe ich mir nicht so sehr gerne ein vielleicht, aber es ist so. Wir wollen es nicht zu nah an uns rankommen lassen. Sterben tun immer nur die anderen. Der berühmte amerikanische Schauspieler Woody Allen und Regisseur hat es auf den Punkt gebracht in dem Spruch, den ihr hier sehen könnt. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Wenn es soweit ist, will ich nur nicht dabei sein. Wenn wir doch diese Spaltung mal aufgeben würden, wenn wir doch mal sagen würden, okay, das ist die Wahrheit und der stelle ich mich, dass unser Körper eine Hütte ist. Dass sie eine Hütte ist, die einmal abgebrochen wird. Das würde unser Leben revolutionieren. Das würde uns völlig verändern. Es würde uns auf eine gute Spur bringen. Wir haben es vorhin im Psalm gelesen. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben, damit wir klug werden. Dieses Bedenken, dass wir sterben werden, macht schlau. Ist gut. Ist eine gute Sache. Ist entschieden ein Fortschritt. Ein reicher Geschäftsmann wollte das tun. Er schrieb, also er baute ein Haus für sich, eine Villa, und über den Eingang schrieb er so lateinische Worte. Diese Worte gingen so, zwei waren es nur, Domus Relinquenta. Domus Relinquenta. Der Lateiner weiß, Dom, es klingt wie Dom, klar weiß man, das ist ein Haus. Und Relinquenta klingt wie Reliquie. Also das, was eine Reliquie ist, das, was überbleibt. Und was überbleibt, das ist in dem Fall das Haus. Also es bedeutet ein zu verlassendes Haus. Er wollte also jedes Mal, wenn er da reingeht in das Haus, sich klar machen, eines Tages muss ich dieses Haus verlassen. Und übrigens wollte er auch alle seine Besucher darauf aufmerksam machen. Eine ziemlich gute Idee. Der Abbruch fängt aber nicht erst mit dem Tod an, sondern in den meisten Fällen schon viel, viel früher. Paulus spricht davon, dass durch seine Erlebnisse, seine Gefahren und die Bedrängnisse sein äußerer Mensch verfällt. Auch das Altern ist schon ein Sterben, ist schon ein etwas, wo sich ankündigt, ich kann hier nicht ewig bleiben, ich muss eines Tages diese Erde verlassen und dieser Körper verfällt einfach. Wir haben auch hier heute unter uns Plätze, die leer sind. Die leer sind aus dem Grund, da wären zwar Menschen unter uns, sie wären sehr gerne hier, aber sie können nicht mehr. Ihr Körper lässt es nicht zu. Die normale Alterung ist ein Abbruchunternehmen. Ein Lebensraum nach dem anderen wird uns genommen. Viele Optionen werden uns genommen, viele Möglichkeiten, sein Leben zu füllen oder zu entwickeln, zu gestalten, werden uns genommen. Weil die alte Hütte weg muss, müssen wir die Blickrichtung ändern. Wir dürfen nicht von der irrigen Annahme ausgehen, dass diese Hütte ewig bleiben wird. Es ist nicht so. Paulus lädt ein, weg vom Sichtbaren hin auf das Unsichtbare, weg vom Zeitlichen hin auf das Ewige. Und dann sagt er etwas, das wohl nur Christen sagen können. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und das ist etwas ganz, ganz Frohes. Wer immer nur auf das Sichtbare schaut, dem geht bald die Puste aus. Nur wer im Glauben lebt, kann neue Kraft kriegen. Wir wandeln nicht im Glauben. Das heißt, wir können nicht mit Wasser fahren. Wir brauchen Benzin. Das Unsichtbare ist dieses Benzin. Das ist das Besondere an diesem Schatz. Ja, ich habe vom Schatz im Acker gesprochen. Schätze machen reich, aber sie verleihen keine Ewigkeit. Aber dieser Schatz eben doch. Wenn das irdene Gefäß zerbricht, dann sorgt dieser Schatz für ein neues, für ein besseres Gefäß. Das ist der Unterschied. Und darum hat sich der in dem Gleichnis wahrscheinlich auch so gefreut. Eben das tut Paulus. Er macht darauf aufmerksam, dass am Neubau schon gearbeitet wird. Am Neubau wird gearbeitet. Jetzt seht ihr die schöne Villa hier. Lange vor dem Abriss der Hütte wurde schon am Neubau gearbeitet. Die Planungsphase dauerte längere Zeit, als man vielleicht so sieht. Das Baugesuch musste eingereicht und die Baugenehmigung abgewartet werden. Das dauert alles so seine Zeit. Man sieht nichts, aber es ist schon viel unterwegs. Die benötigten Materialien mussten berechnet werden. Der Generalunternehmer wurde gesucht und dann konnte mit der Ausschreibung und der Vergabe der einzelnen Gewerke am Neubau begonnen werden. Das ist bei unserem Hausbau so. Ganz, ganz viele Dinge passieren. Da steht das alte Gebäude noch, wird dann abgerissen, aber es passiert schon etwas mit dem neuen Bau. Während unser Körper verfällt, entsteht schon etwas Neues. Da ist Paulus beim Thema. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, So haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, das nicht mit Händen erbaut ist, das ewig ist im Himmel. Das geht so ineinander über. Als Menschen sind wir im Wesentlichen Geist. Aber wir sind keine Geister. Wir stecken sozusagen in einem Körper drin. Manchmal freuen wir uns über diesen Körper. Viele junge Leute freuen sich über ihren Körper, entdecken immer wieder neue Möglichkeiten, können großartige Leistungen bringen. Und alte Menschen leiden oft unter ihrem Körper. Kranke Menschen leiden unter ihrem Körper. Aber immer sind wir mit einem Körper. Uns erwartet dann auch nicht in der Ewigkeit so, was viele Leute denken, dass wir wie Geister umherwabern, sondern dass wir einen neuen Körper bekommen. Es wird mit einem Haus, mit einer Villa verglichen, nicht mit einer Hütte. Aber es ist ganz schwer zu beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben. Wir haben keine Anschauung. Wir sehen nur die Hütte. Aber das ist im Grunde genommen passé. Wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir sind ausgerichtet auf das, was noch unsichtbar ist. Und ich spare mir das auszumalen. Es ist schwierig. Ich wurde gefragt, kann man denn im Himmel auch Porsche fahren? Weil ich meine, das wäre natürlich der Gipfel. Porsche fahren, für viele ist das ein Traum. Ja? Andere haben sich diesen Traum erfüllt. Und ich habe überlegt und ich habe so gedacht, na eigentlich ja nicht, weil wir können im Himmel sicher Entfernungen ohne einen Porsche zurücklegen. Wir brauchen keinen Porsche mehr, wir haben Freifahrtschein sozusagen. Und dann merken wir, wie es dann schon wieder hinkt, weil ja dann nicht die Überwindung der Entfernung das Tolle ist an dem Porsche, sondern einfach Porsche fahren an sich. Also der Himmel ist 1000-mal schöner als Porsche fahren, ganz bestimmt. Aber wie das ist, 1000-mal schöner als Porsche fahren, ich weiß es nicht. Ich überlasse es eurer Fantasie. Fakt ist, dass wir einen Körper bekommen. Gott hat diesen Körper selbst erbaut. Er ist im Himmel, er ist für uns leider noch nicht zugänglich. Den neuen Leib empfangen wir durch die Auferstehung von den Toten. Oder, falls Jesus wiederkommen wird, wenn wir noch am Leben sind, dann eben, wenn er wiederkommt. Es ist ein neues Haus, ein echtes Haus. Der neue Leib ist kein Gespenst, ist klar. Jesus hatte ja diesen Leib schon in seiner Auferstehung. Und er sagt zu seinen Jüngern, seht meine Hände und meine Füße. Ich bin selber, fasst mich an und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Ein Körper, wie auch immer. Wir wissen, dass dieser neue Leib ewig sein wird. Fantastisch, ewig. Er wurde ohne Materialbeigabe dieser irdischen und sündigen Welt erschaffen. Jesus war nicht gebunden. Er konnte verschwinden und erscheinen. Und er konnte durch verschlossene Türen gehen. Man wundert sich, wenn man diese Berichte liest. Er war unabhängig von der Zeit. Das ist genial. Er konnte zwei Jüngern erscheinen, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Und gleichzeitig ist er den Jüngern in Jerusalem erschienen. Das können wir nicht erklären. Wir sind so gefangen in diesem Zeitraumkontinuum. Da kommen wir mit diesem Leib gar nicht raus. Am Neubau des neuen Leibs wird jetzt schon gearbeitet. Paulus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann beginnt in ihm schon etwas Neues. Also der alte Luther hat übersetzt, alles ist neu geworden. Aber das ist natürlich nicht so ganz richtig. Aber etwas ist neu geworden. Etwas Neues beginnt schon. Da wird der Grundstein für eine neue Schöpfung gelegt. Der Anfang für eine grundlegende innere und äußere Erneuerung wurde gemacht. Das Alte muss weg, damit Neues entstehen kann. Es muss Platz machen. Wir können nicht in zwei Körpern gleichzeitig wohnen. Deswegen muss der alte Körper weg. Wie verändert das unser Leben? Ich frage mich selber, wie verändert das mein Leben, diese Aussicht? Ist das relevant? Für Paulus schon. Er sagt, wir werden trotz des Abbruchs, den wir Tag für Tag erleben, nicht müde. Wir werden nicht frustriert. Wir lassen uns nicht frustrieren davon. Wir können es ruhig zulassen, wenn uns im Leben etwas eingerissen oder weggenommen wird, wodurch den Abriss Platz geschaffen wird, kann Neues aufgebaut werden. Und deswegen sagt Paulus, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch der äußere Mensch verfällt, der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Stehen wir Gott nicht in unserem Leben manchmal auch im Weg? Wenn wir so kleben am Vergangenen, wenn wir so, im Lied haben wir es ausgedrückt, nach hinten schauen, wenn der Pflug nach vorne geht. Wenn wir ganz der Hütte verhaftet sind, denn alles soll ja so bleiben, wie es ist. Nein, auf keinen Fall. So kann doch nichts Neues entstehen. Blickwechsel ist angesagt. Nur durch Abriss kann Neues entstehen. Paulus erzählt davon, wie bei ihm Altes abgerissen wurde. Ihm wurden seine eigenen Pläne genommen. Er hatte sich Pläne überlegt, was er alles vorhatte. Und alles ging den Bach hinunter. Menschen haben ihn in die Zange genommen und vieles ist anders gekommen als gedacht. Andere haben ihn unterdrückt. Oder ist er sein Stolz los geworden? Ist doch wunderbar, nicht? Ist auch was Gutes. Er erlitt Verfolgung. Ihm wurde seine körperliche und seelische Kraft genommen. Und da merkte er, wie Gott ihn tröstet. Also wenn wir nur auf das Sichtbare sehen, dann sind wir nicht bei Trost. Den Trost können wir nur haben, wenn wir auf das Unsichtbare sehen. Die alte Hütte muss weg und gleichzeitig wird am Neubau gearbeitet. In der Spannung leben wir. Fragt sich nur, wie die Zeit aussieht zwischen Abriss und Einweihung des neuen Gebäudes. Zeit zwischen Abbruch und Neubau. Zwischen Abbruch und Neubau, da ist vor allen Dingen erstmal ein ganz großes Seufzen zu hören. Leider ist es so. Es gehört auch zu unserer Existenz. Solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Wer in der Altenpflege arbeitet, hört viel Seufzen, ganz buchstäblich Seufzen. In der Gemeinde Jesu ist auch oft Seufzen. Wie hört sich das an? Wenn ein Bagger bei einem abzureißenden Haus so einen Balken aus der Struktur herauszieht. Es ist ein Quietschen, ein Heulen, ein Seufzen. Dachteile werden weggerissen, Wände werden weggedrückt. Das sind schreckliche Geräusche, fast menschlich. Da seufzen die Balken und die Steine stöhnen. Und das ist auch das Leben. Seufzen und stöhnen gehört auch dazu. Darf man nicht einfach so verdrängen. Ich glaube, es wäre nicht gesund, wenn wir das nicht zulassen würden auch. Dazu kommt ja, dass wir in unserem Leben überhaupt sowieso auch im besten Zustand keine restlose Erfüllung finden. Es ist immer ein Seufzen. Sogar in der Jugend ist Seufzen da. Sogar bei den Gesunden ist Seufzen da. Sogar bei den Reichen ist Seufzen da. Jeder seufzt an irgendeiner Stelle. Das Seufzen gehört in die Zwischenzeit, zwischen Abbruch und Neubau. Aber es ist nur eins. Ein zweiter Aspekt, die Anzahlung. Die Zwischenzeit zwischen Abbruch und Neubau ist auch verbunden mit einer Anzahlung. Paulus sagt, Gott hat uns eine Anzahlung gegeben, ein Unterpfand, den Geist. Wir kennen das alle. Wir buchen eine Ferienwohnung und wir sagen, ja, wir möchten also im Juni da und dahin und bitte in dieses Haus. Und dann sagt man uns, ja, bitte überweisen Sie 25% des Betrages schon mal auf unser Konto. Wieso? Ich habe doch erst die Ware, dann das Geld. Das geht doch nicht. Doch, eine Anzahlung ist fällig, damit der Vermieter weiß, der Rest wird auch bezahlt und die Leute kommen ganz bestimmt. So gibt Gott uns eine Anzahlung, dass wir wissen dürfen. Der Neubau wird ganz bestimmt fertiggestellt werden. Und diese Anzahlung ist sein Heiliger Geist, der uns lehrt, dass Gott unser Vater ist. Der Heilige Geist ist die Anzahlung Gottes darauf, dass der neue Leib und das Leben in Gottes neuer Welt noch kommen. Da kommt noch was. Da können wir jetzt schon singen und feiern. Am Anfang hieß es, wir feiern diesen Ewigkeitssonntag. Ich habe da so eine gewisse Spannung gehört. Ewigkeitssonntag feiern, die Leute sind traurig und seufzen. Das sollen wir feiern? Wie sieht so eine Feier denn aus? Ja, wir können schon singen und feiern. Da hat sich schon was getan. Da ist eine ganz große, frohe Gewissheit. Paulus beginnt mit, denn wir wissen. Das Seufzen und die Anzahlung des Heiligen Geistes gehört in diese Zwischenzeit hinein. So knallhart nebeneinander, so wie es manchmal ist im Leben. Ebenso auch wie eine gewisse Sehnsucht, eine Vorfreude auf dieses herrliche neue Gebäude, diese Villa. Paulus sagt, wir sind aber getrost. Aha, er ist bei Trost, weil er auf das Unsichtbare schaut. So sind wir getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Wenn das klar ist, unser Leib muss mal weg. Das muss mal sein. Und ein neuer, besserer wartet auf uns. Dann kommt irgendwann so die Sehnsucht auf. Ich beobachte das ganz stark bei den Hochbetagten unter uns, dass da so eine Sehnsucht ist. Also ganz ehrlich, wer jung ist, der möchte schon gern noch ein bisschen bleiben. Und ich gebe zu, ich möchte auch eigentlich ganz gern noch bleiben. Aber es gibt Lebensphasen, wo eine ganz große Sehnsucht aufkommt. Eine Sehnsucht auf die Heimat. Endlich diesen Leib und dieses Leben mit seinen Beschränkungen hinter sich lassen dürfen. Durch die Anzahlung, Heiliger Geist, lebt Jesus jetzt schon in uns. Das ist die Brücke zur Heimat. Wir kennen ihn und sehen uns danach, ihn ganz zu sehen. Also was wir jetzt von Jesus wahrnehmen, ist wie so ein ganz dumpfer Spiegel. Aber wir werden ihn sehen, so wie er ist. Wir wollen nach Hause. Wir wollen für immer beim Herrn sein. Und der Wunsch geht voll in Ordnung. Ich würde niemanden die Lebensmüdigkeit am Ende seines Lebens ausreden wollen und würde ihm sagen, du darfst dich freuen. Du darfst dich wirklich freuen. Zwischen Abbruch und Neubau gibt es viel zu seufzen. Allerdings haben wir jetzt schon eine Anzahlung, die uns einen Vorgeschmack gibt auf das, was kommt. Sehnsucht nach dem Himmel kommt auf. Und jetzt ist es eine Ehrensache. Das ist das Letzte, die Ehrensache, dass wir jetzt so leben, wie es Gott gefällt. Ein ganz natürlicher Schluss. Paulus sagt, darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm gefallen. Dass Gott sagt, oh ja, an diesem Leben habe ich gefallen. Es freut mich, wenn ich dieses Leben sehe. Und dann spricht er vom Gericht. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei gut oder böse. Vermutlich kennen wir alle den Ausdruck jüngstes Gericht. Boah, da haben doch viele Angst vor. Wenn sich da entscheidet, komme ich in den Himmel oder komme ich in die Hölle oder wie wird das sein? Aber hier an dieser Stelle geht es nicht darum. Es geht nicht um das jüngste Gericht. Jesus sagt seinen Jüngern sehr, sehr deutlich, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Also das hier ist was anderes. Das hier ist was anderes. Menschen, die zu Jesus gehören, sind schon jetzt durch Jesus gerettet. Sie kommen nicht in das jüngste Gericht. Hier geht es nicht um Verurteilung, sondern um Beurteilung. Das ist ein Unterschied. Bei diesem Gericht geht es um die Taten der Gläubigen. Vor diesem Gericht werden wir uns alle wiedersehen. Eines Tages werden wir uns so in dieser Form vielleicht nicht, aber wir werden uns wiedersehen. Paulus spricht hier von einer Preisrichterbühne. Denkt an die Sommerolympiade in Peking, da haben die Turner was vorgeturnt und dann gab es so einen Tisch, da sitzen meistens sind's Herren mit Brillen, die schon etwas älter sind und garantiert nicht mehr turnen und die beurteilen das dann, was da vorgeführt worden ist und vergeben Punkte, Pluspunkte oder Minuspunkte. Und auf dieser Preisrichterbühne sitzt Christus und er wird einmal unser Leben beurteilen, unsere Taten, da wo wir unsere Schwerpunkte gesetzt haben. da wo wir investiert haben, unsere Liebe, unsere Zeit, auch unser Geld. Der einzige Grund, warum wir hier in dieser Welt leben, ist, dass wir Gott gefallen. Alles, was wir hier tun, ist dazu da, um Gott zu ehren. Es ist Ehrensache, zu Gottes Ehre zu leben. Paulus ermahnt uns einmal, dass wir ja die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen. Auch im 2. Korintherbrief, nicht vergeblich. Ich habe das Gefühl, dass viele von uns in der Gefahr sind, die Gnade vergeblich zu empfangen. Also konsequenzenlos für dieses Leben. Dass sie nicht eingesetzt wird, die Gnade. Dass sie nicht umgesetzt wird in Taten, die Gott für jeden von uns vorgesehen hat. Wir müssen uns sehr ernst fragen, eigentlich mein Leben, wie sieht Gott das eigentlich? Hat er Freude daran? Er, von dem wir den neuen Körper erwarten, auf den wir zugehen, fragen wir uns doch, was hat Bestand? Ich komme zum Schluss. Es ist eine Baustellenpredigt. Wir sind auf einer Baustelle, alle zusammen. Und es ging um den Abriss. Die alte Hütte muss weg. Halten wir uns das vor Augen. Aber am Neubau wird schon gearbeitet. Die Zeit zwischen Abbruch und Neubau ist gekennzeichnet vom Seufzen, von der Anzahlung, von der Sehnsucht und von der Ehrensache, zu Gottes Freude zu leben. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Amen.